euch etwas teilen, und zwar die Predigt, die ich heute gerne euch weitergeben möchte, heißt von Gott geführt. Und vielleicht, wenn ihr das so darüber nachdenkt, von Gott geführt, dann würdet ihr vielleicht sagen, ja, ja, ich bin von Gott geführt, oder? Ihr würdet sagen, ja, ich bin von Gott geführt, oder? Nicht? Ist okay, wenn das so zögerlich kommt, ne? Und wenn Gott führt, dann die andere Frage ist, wenn Gott führt, ist das immer gut? Auch, oder? Irgendwie seid ihr heute zögerlich. Ich glaube, ihr vermutet, der Jochen, der kommt gleich wieder mit einer nächsten Frage und dann möchte ich nicht dahinter zurück. Dahinter der Technik könnt ihr ein bisschen leiser reden. Hallo? Das wäre nett. Nochmal, ne? Und in der Wüste, also wenn man zum Beispiel, wenn Gott einen zum Beispiel in einer Wüste führen würde, da wo es nicht so schön ist. Seid ihr dabei? Wirklich? Also von Gott geführt zu sagen, das fällt leicht. Ne? Hätte mich das jemand gefragt, ich hätte gesagt, na klar, ich finde das gut. Ich will von Gott geführt. Ich habe mich dafür entschieden, weil Gott in meinem Leben ist und ich will von Gott geführt werden, weil es gut ist. Und das ist nicht nur einfach irgendwie so ein nettes Gebet, wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt keinen besseren Ort, als in der Gegenwart Jesu zu sein. Das gibt es wirklich nicht. Aber Gott führt manchmal tatsächlich auch an Plätze, an Orte, in Umstände hinein, wo wir sagen, halt, stopp, ich will von dir geführt werden, aber dieser Umstand, nein, den will ich nicht. Bin ich nicht einverstanden. Wir sind natürlich viel zu fromm, als dass wir so mit Gott reden würden. Ja? Also aber unser Inneres sagt das manchmal. Wenn Gott zum Beispiel tatsächlich irgendwo hinführt, wo wir nicht sein wollen, dann ist erstens die Frage, macht Gott das? Aber kann das sein, dass Gott es dennoch tut? Dass Gott mit Absicht irgendwo hinführt, wo ich nicht sein will? Genau. Gott macht sowas. Gott führt manchmal in Umstände, wo wir erstmal sagen, nicht einverstanden. Und ich möchte mit euch da näher hinkommen. Gott führt mitunter, wir kennen das aus dem Wort Gottes, das ist erstmal so allgemein und ist nicht nur metaphorisch gemeint oder so gedanklich gemeint, sondern es ist wirklich auch so gemeint, dass es Orte sein können, einsame Orte, Orte, wo es nicht wirklich schön ist. Und Gott führt manchmal Menschen in die Wüste. Und das macht er. Warum? Und jetzt kommt's. Und das ist so wichtig, weil er uns genau dort haben will. Wenn ihr da mitgehen könnt. Was? In die Wüste? Wir können mal kurz darüber nachdenken. Wisst ihr, in der Wüste, da ist es doch so, wenn er dort an solche Orte führt, da ist nichts, da ist ganz schön viel ab, das ist keine Ablenkung, oder? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du keinerlei Ablenkung hast, stell dir das mal vor, du wärst jetzt irgendwie einen Monat lang ohne Fernseher, ohne Handy, ohne einen WLAN-Zugang, ohne einen Postbote, der vielleicht noch mal einen Brief schreibt und wo du was zurückkriegst. All das gäbe es nicht. Das wäre so nicht. Bist du noch immer noch einverstanden? Manchmal möchte Gott uns wohin führen. Warum? Weil er genau das, diese Ablenkung von uns nehmen will. Weil er diese Ablenkung, denen wir oft ausgesetzt sind, dass er sagt, mit dieser Ablenkung kann ich meinem Kindern, kann ich meinem Kind nicht das sagen, was ich sagen will. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, bin ich wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, Kind, jetzt zufällig auf eine Bibelstelle gestoßen. Ja? Und die möchte ich euch mal kurz nennen aus Hosea 2, Vers 16. Johannes, kannst du mal, da heißt es, dort heißt es, siehe, ich will sie, also die, das, das ging da um das Volk Israel und da ging es das erste Mal so, dass er sie, dass Gott, dass sein Volk sie wirklich als Braut und ja, ganz nah bei sich haben wollte. Siehe, ich will sie locken und will sie in die, wer führt da gerade in die Wüste? Und freundlich mit dir reden. Hä? Also, nochmal, kriegen wir es hin. Ich will sie locken. Lässt du dich heute Morgen auch locken? Ich will sie in die Wüste führen und freundlich mit dir reden. Also, wenn ich irgendwie in so einem Umstand bin, wo ich nicht sein will, da so kommen so freundliche Worte mitunter gar nicht bei mir so richtig an. Weil ich bin ja in voller Aufruhr. Und diese Freundlichkeit, die spürt man eben nicht sofort, wenn Gott uns an Orte führt, wo wir vielleicht gar nicht sein wollen. Sobald man wirklich dort in dieser Wüste ist. Gehen wir mal kurz in das Bild rein. Wenn, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Wüste besucht habt oder mal so ein bisschen da drin wart. Aber es ist leicht vorzustellen, in der Wüste, wenn du dort, ich sag mal, 2 Stunden reinmarschiert bist und dann dich nach links und rechts umschaust, was siehst du? Viel Sand, oder? Siehst du noch irgendeinen Weg? Siehst du vielleicht ein Hinweisschild? Ich glaube, was du siehst, verstehst du, was du siehst und spürst, ist, ich sehe keinen Weg mehr, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich sehe und spüre, dass ich sehr, sehr einsam und alleine bin. Das spüre ich sehr wohl. Ich spüre auch, dass der Durst immer größer wird. Das spüre ich auch. Ich spüre auch, dass ich im Moment voller Entbehrung bin, weil ganz viele Dinge, die ich sonst habe, die sehe ich nicht, die spüre ich nicht und ich weiß auch, dass ich sie im Moment nicht einfach so haben kann. Ich habe sogar das Empfinden, lebensfeindlich ist das, wo ich gerade bin und wo ich hineingeführt bin. Wenn ich mir Gedanken mache, wenn mir jetzt etwas passieren würde, ich hätte keine Hilfe. Ich könnte nicht anrufen. Jesus war auch alleine in der Wüste und wir kennen das. Und Jesus hat öfter, uns wurde öfters berichtet, dass Jesus auch alleine war. Er hat sich zurückgezogen und er ist oft manchmal in die Wüste gegangen, da wo keine Ablenkung war, wo nichts Äußeres drumherum war. Und ich habe mal nachgeschaut, das geht heute ziemlich einfach, das griechische Wort für Wüste, das heißt Eremos. Und Eremos heißt nichts anderes als ein einsamer Ort. Aber wenn ihr das Wort Eremos hört, dann erinnert uns das vielleicht an dem Eremitensein. Und da kommt es auch her, vollkommen allein auf sich gestellt. Im Lukas-Evangelium Kapitel 5, da steht etwas geschrieben. Lukas 5, Kapitel 15. Aber die Nachricht von ihm breitet sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Jesus ist selber an diese Orte gegangen. Er hat sich dort aufgehalten. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Ich sonder mich ab. Ich nehme mich da mal raus. Und er hat dann, was hat er dort gemacht in dieser abgesonderten Zeit? Wir wissen das alle, was er da getan hat, oder? Der hat gesagt, ich gehe da jetzt hin, keine Ablenkung mehr. Vater, ich muss mit dir reden. Ich möchte mit dir reden. Ich kann nicht ohne das Reden von dir, ich kann nicht weitergehen. Es ist elementar für mich. Jesus hatte nicht nur das Bedürfnis, er wusste, dass er ohne diese Zuwendung nicht und diese Ausrichtung nicht leben konnte. Und auch er hat es verstanden und wusste sehr wohl, dass er sich herausnehmen muss. Und es gibt auch viele Menschen, mehr und mehr, das, was ich immer wieder erlebe, und das erlebe ich, habe ich auch bei mir erlebt, oder ich weiß, dass Gabi und ich das in unserem Urlaub sehr viel erlebt haben, dass Gott so gerufen hat, immer wieder angeklopft hat, nehmt dir Zeit, nehmt euch Zeit. Ich warte, ich führe euch dahin. Und viele Menschen, sie möchten gerne wirklich verstehen, was mit ihnen innen drinnen los ist, was ihre Seele wirklich bedarf, was der Seele wirklich gut tut, was wirklich so viele Fragen, die da sind und die nicht gelöst sind, so viele Lebensumstände, die so viel aufgeworfen haben, aber die nicht wirklich zu einem Frieden und einer Sicherheit geführt haben. Viele Menschen empfinden das, aber doch spüren auch wir, vielleicht kennst du das auch, aber rauszugehen, sich abzusondern, so wie Jesus das getan hat, scheint irgendwie schwer zu sein. Auch wir wissen das, Bibelkenner wissen das. Jesus ist am Anfang seines Dienstes auch in eine Wüste geführt worden. Ne? Die wissen das. Wer hat ihn dahin geschickt? Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Hat er denn wirklich gesagt, komm, lass alles hinter dich und geh in die Wüste? Ich wünsche uns so, dass wir das gut verstehen, weil wir sofort assoziieren mit Wüste, nein, schlimm, Entbehrung, Durst, all das, ja. Und der Heilige Geist führte Jesus dorthin. Und ich finde das so wichtig, dass auch wir lernen, dass der Heilige Geist, also der wird dich nicht unbedingt gleich sagen, steig ins Flugzeug, fliege nach Ägypten und geh da in die Sahara. Ja? Oder flieg nach Israel, weil die Wüste ist dort auch nicht so besonders. Aber wichtig ist, dass wir das gut verstehen, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte, denn dort gab es für Jesus eine Begegnung. Aber es war nicht nur der Heilige Geist, der dort mit Jesus gesprochen hat, oder? Auch das kennen wir. Da war noch jemand, der da geredet hat, ne? Wisst ihr, dass wenn Gott dich und mich irgendwo hinführt, in einer Absonderung, in einer Wüste, ja, er führt dort tatsächlich hin, dann werden wir spüren, dass wir nicht nur Bibelworte im Kopf haben, sondern mit Mal kommt etwas in uns hoch, wo wir sagen, woher kommen diese Gedanken, woher kommen diese Stimmen, warum sind sie mit Mal so mächtig? Und nicht wenige brechen solche Zeiten der Stille und der Absonderung, sie brechen sie ab, sagt, es war nicht mehr auszuhalten, das, was in mir wirklich hochkam. Wüste steht eben nicht nur für Konzentration und für Sammlung, sondern auch für tatsächlich, mit Mal werde ich total verunsichert. Die Entbehrung und den Mangel, den ich dort spüre, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle, ich weiß nicht mehr wohin damit und wie ich das lösen kann. Wir lieben das und selber alles unter Kontrolle zu haben. Wir lieben das, selber alles managen zu können. Und uns fällt es unsagbar schwer, dass wenn wir so geführt werden, wenn wir das aushalten sollen, ja, dass wir dort wirklich sein wollen, sondern wir möchten lieber was tun. Ich möchte, weil auch das uns bekannt ist, wir wissen das, dass Gott auch das Volk Israel aus der Sklaverei wohin geführt hat. Aus der Sklaverei hat Gott schon wieder geführt. Mann, was hat der bloß immer mit Wüste? Aber wir müssen da still bei bleiben. Wollte Gott, dass sein Volk in der Wüste bleibt? Geh mal mit. Gesundheit. Bitte. Johannes, ja, könntest du diesen Ventilator hier mal aus, kriegst das hin? Ist der obere. Nö, mir wird hier auch ist komisch windig hier. Gott führte sein Volk raus aus der Sklaverei. Dein Gott hat dich aus Abhängigkeiten rausgeführt, stimmt's? So, und danach war nur noch schön, ging's nur noch schön weiter, oder? Nein, und er führte sein Volk in die Wüste. Und ich sag's nochmal genauer, er führte eigentlich sein Volk und sagte ihn durch die Wüste. Das war seine Absicht. Nun ist dieses Volk praktisch dort in der Wüste gelandet und sie haben das überhaupt nicht als einen schönen und bevorzugten Ort empfunden. 2. Mose 16, dort ab 1 heißt es, und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Also die waren schon so 14 Tage gut unterwegs. Weiter. Vers 2 und 3. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde zu verhungern zu lassen. Wisst ihr, dass der lebendige Gott das gehört hat? Und wie sein Herz geschrien hat, was ist in euch? Und er spürte so sehr, das ist etwas in ihn hineingekommen durch die jahrelange Sklaverei, durch ihr vergangenes Leben. Das muss raus. Das darf nicht sein. Was als erstes passiert, wenn man in so einen Umstand kommt, fragt man sich, wer hat Schuld? Ich weiß nicht, ich mache das auch. Da passiert etwas bei mir in meinem Leben oder bei jemand anderem und ich denke manchmal ein bisschen darüber nach. Ich bin so klug, dass ich da nicht drüber rede, weil das möchte ich nicht, dass jemand anders das hört. Aber in meinem Gedanken denke ich, was hat der denn was hat der verbrochen? Was ist da passiert in ihm? Aber nicht so Gott, Gott sei Dank. Und das hilft mir sehr, dass Gott nicht einen Schuldigen sucht und sagt, daran der oder dies oder das hat dazu geführt zu diesem schlimmen Umstand. Weil Gott ist etwas anderes. In ihm ist etwas Wunderbares. Er hat gesagt, ich habe euch hergeführt. Ich habe das gemacht. Ich habe euch in die Kargheit der Wüste geführt. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt nicht anfangt, das haben nämlich die Israeliten gemacht. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben mit mal ihrer Vergangenheit angefangen, so zu verklären. Ach, das war ja gar nicht so schlimm. Ach, früher war das irgendwie schöner. Ja, wir haben damals da über das und das gemeckert. Aber jetzt, in diesem Umstand, das sage ich, nein, das war früher, das war viel, viel schöner. Und wir lassen uns wieder erneut prägen von dem, was da ist. Mit mal erlebten sie, dass sie in der Wüste, da lebten sie nicht von dem, sie hatten das nicht, was sie dort in der Sklaverei hatten. Da sagten sie, da hatten wir wenigstens sowas zu essen. Da war kein Ort des Mangels. Aber hier ist ein Ort des Mangels. Und sie spürten nicht, dass Gott sie dahin geführt hat und er mit ihnen darüber nicht nur sprechen wollte, sondern sich zeigen wollte, wie er führt und wie er versorgt. Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum so viele Menschen und wir auch immer wieder, weißt du, diese Besinnung meiden. Wir kommen lieber mit eigener Kraft und wollen etwas tun. Und wenn wir das nicht mehr aushalten, dann fangen wir vielleicht so ähnlich an wie hier die Israeliten. Wenn wir in Situationen hineinkommen, und ich möchte mich beziehen auch auf unsere Gemeindesituation, ich möchte das mal ganz bewusst sagen, weißt du, man könnte doch wirklich sagen, Gott, wohin führst du uns als Gemeinde im Moment? das fühlt sich irgendwie nicht so an. So früher hatten wir das und das und das und jetzt, wo sind wir jetzt? Was wird das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, da wo wir jetzt sind und das, was weiter so kommen wird, das hat was mit Mangel zu tun. Und wir sehen nicht, dass Gott in dieser Situation den Einzelnen und uns als Gemeinde wirklich eine ganz, ganz neue Chance wirklich nahe bringen will. Ich glaube, dass jede Situation, dass diese Gemeindesituation, aber ich möchte das auch wirklich, dass du das in deinem Leben verstehst, in einer schwierigen Situation, ein Umstand, wo du sagst, ich bin da wirklich, das fühlt sich an wie eine Wüstensituation. Das ist wirklich die Möglichkeit, wo Gott es möchte, dass du mit ihm in Kontakt kommst und genau darüber sprichst, was du jetzt fühlst oder was du jetzt empfindest, was du jetzt, wo du drunter leidest, damit er endlich darin hineinkommen kann, in diesem Wahnsinnsumstand, der mitunter manche Menschen wirklich zerstört. Vergangenheit, Ballast, all diese Dinge zerstören mitunter Menschen. Und hier liegt eine Chance, hier liegt eine Riesenchance für uns als Gemeinde, das nicht zu betiteln, woran lag das und der hat Schuld und das hat dazu geführt, als vielmehr zu sagen, dass Gott uns führt. Ich glaube und hoffentlich könnt ihr das erkennen, Gott führt uns gerade. Gott führt uns gerade. Lasst uns die Situation, deine persönliche, aber auch die Gemeindesituation, dass wir wirklich das mit Gott in Berührung bringen. Und dann fängt an, der Geist Gottes Perspektiven zu eröffnen und er darf das wirklich ganz neu machen, in dir und in mir. Und wir müssen dann eben nicht mehr so weitermachen wie bisher. Manche Wahrheiten, die wir hochgehalten haben, er spricht sie mit uns an und sagt, kannst du das verstehen? Ich habe etwas anderes, was Neues vor. Nein, das stimmte nicht, dass das in der Sklaverei gut war, dass sie genug zu essen hatten, dass das ein gutes Essen war, dass das ein gutes Leben war. Das stimmte nicht. Es ist nicht wahr gewesen. Gott sagt, ich habe für euch etwas anderes bereitet. Und jetzt sagt er, ihr müsst aber von dem loswerden. Und diese Zwischenzeit, die ist von mir gewollt. Von mir, Gott, ist sie wirklich gewollt. Aber das Volk Israel wollte so nicht. Sie wollten was anderes, sie wollten was Schönes, was Sichtbares. Und ich weiß und ich kenne das aus meinem Leben auch, dieses Gefühl, das kann doch so nicht weitergehen, Gott. Gott, du musst da schnell was dran ändern. Das, was ich jetzt hier oder was wir erleben, das ist keine Lösung, Gott. Das ist eine Katastrophe. Ich halte nichts mehr. Ich fühle mich hilflos, Gott. Spürt ihr, wie Gott gerade zu mir sagt, Jochen, das wollte ich. Ich wollte dich genau dahin haben, dass du das sagst. Aber bitte sag es nicht irgendwie eine Schuldzuweisung, sondern sprich mit mir darüber. Und dann empfange neu, was ich dir zu sagen habe. Wisst ihr, in diesen Zeiten, wenn Gott dann kommt und zu dir spricht und er spricht, er führt dich tatsächlich wieder zurück in seine Gegenwart. Wie macht er das? Ich kann das sagen, was ich immer wieder erlebt habe. Er führt mich tatsächlich zum Beispiel in das Wort Gottes wieder zurück. Und mit Mal lese ich das Wort, was ich schon 100-mal oder 1000-mal gelesen habe. Mit Mal ist dieses Wort mein Wort. Mein Trost, den Gott mir zuspricht. Ich bete, dass diese Gemeinde darin stark und reich wird, dass sie in solchen Zeiten nicht wegläuft, sondern das wirklich versteht, dass das eine Zeit ist, wo Gott Begegnung schenkt. Und in Situationen Gedanken Gottes, die aufgeschrieben worden sind, im Wort Gottes uns nahe bringt, dir nahe bringt, so, dass du das empfangen kannst und dass du da mitleben kannst und mit mal eine Kraft spürst, die durch diese Begegnung mit seinem gesprochenen Wort in dein Leben hineinkommt. Wisst ihr, und ich habe gedacht, ich habe Gott gesagt, ich habe so wenig Erfahrung damit. Darf ich das jetzt hier mal, ich sag mal so, auch wenn das was Scheidendes ist, aber als langjähriger Leiter so sagen, ich habe zu wenig Erfahrung damit. Und ich möchte, habe Gott gesagt, ich weiß, dein Leben in mir und durch mich ist noch viel größer Und ich will das nicht begrenzen. Ich hilf mir dabei, dass sich die Begrenzungen in meinem Leben sich auflösen. Lasst uns nicht durch das, was wir wissen oder das, was wir für vermeintlich gelernt haben, als Status quo sehen und sagen, das ist es doch, da brauche ich nicht mehr oder das ist ausreichend. Jedenfalls ist es so, dass das Erkennen, das, was Gott dann mir gegeben hat, das hat mich dazu gebracht, dass ich mehr davon wollte, dass ich mehr jetzt davon will, mehr in seiner Gegenwart sein. Ich habe angefangen zu verstehen, warum Jesus freiwillig in die Abgeschiedenheit gegangen ist. Weil ich glaube, dass er in der Gemeinschaft mit seinem Vater Dinge gehört haben, die haben ihn frei gemacht und stark gemacht. Und habe gesagt, Jesus, das will ich auch. Ich will frei sein und in deiner Kraft. Aber es muss deine Kraft sein. Meine gelernte Kraft, meine proklamierte Kraft, vergiss sie. Aber von dir, das zugesprochen kommt, von dir, das gesagt zu bekommen, von dir aufgefordert zu werden, das ist etwas, was sehr tief ist und was mich sehr tief bewegt hat. Wir wissen, dass auch Jesus, als er ganz großen Mangel spürte, also als er sehr schwach war, als er schon viele, viele Tage in der Wüste war, da sind dann auch diese anderen Stimmen, wovon ich vorhin gesprochen habe, gekommen. Wir kennen das. Und dann ist der Satan gekommen und hat zu Jesus gesprochen und hat gespürt, der hat Riesenmangel. Er hat Riesenmangel. Und dann passierte es und sagt, ich gebe dem jetzt was, dass dieser Mangel jetzt behoben wird. Das biete ich Ihnen an. Und Jesus war in der Lage, diese Stimme zu unterscheiden von der Stimme seines Vaters. Und wie hat er darauf reagiert? Ich denke, ich habe gelernt. Er hat das Wort Gottes zitiert und dem Feind entgegengehalten. Er hat das nicht als intellektuelle Wahrheit genommen, sondern er hat gesagt, das ist das, wovon ich lebe. Du hast keine Chance, Satan. Ich werde mich nicht niederknien. Ich werde mich dort nicht ein Wunder provozieren. Das werde ich nicht tun. Sondern ich sage dir, wovon ich lebe und was meine Kraft ist und wovon ich tatsächlich lebe. Ich finde, hier ist in par excellence eine Geisterunterscheidung, die ich uns allen viel, viel mehr wünsche. Ich möchte für uns und für die nächste Zeit versuchen, mal noch einen ganz realen, praktischen Ausrichtung zu geben. Jesaja 35, 3 und 4. Jesaja 35, 3 und 4. Da heißt es, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, sei stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Nimm mal dieses Wort, das hat so eine Tiefe. Das hat so eine Lebenselixier. Und das hilft mir zu sagen, schimpft er gerade über Schwache? Nee, ne? Sondern sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, sei stark, fürchte dich nicht. Dein Gott, der Gott ist da, dein Gott ist da. Stimmt das? Und das ist, glaube ich, so entscheidend. Wenn du so etwas hörst in der Wüste, dann machst du die Augen auf und sagst, ich bin mitten noch in diesem Umstand. Ich habe immer noch keinen Wegweiser. Ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun kann. Aber, und jetzt kommt so ein Wort, aber mein Gott ist da. Fang an, Gott zu sehen in deinen Umständen. Lass uns anfangen, in den Umständen ihn zu sehen. Weil dann fängst du an, ihm zu vertrauen und von ihm auch weitergeführt zu werden. Dann fangen wir an, Dinge zu tun und zu, versteht ihr, nicht einfach nur so laut zu proklamieren oder zu sagen, sondern wirklich aus unserem Innen heraus zu leben. Weil Jesaja sagt in Wirklichkeit, die Dürre der Wüste, sie ist noch da, aber das ist nicht das Letzte, sondern du wirst, und es heißt hier, dieses ängstliche Herz, das wird es erleben. Du wirst Stärke bekommen, die Furcht wird gehen und du wirst stark sein in ihm. Das ist das, was auf uns wartet. Das ist das, was er dem Volk Israel prophezeit hat und gesagt, das wartet auf euch. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem es euch gut gehen wird und wo ich euer Gott sein will, wo ich euch führen werde. Das ist die Verheißung Gottes und das ist so schön, das neu entdecken zu dürfen, weil es in einer Wüste sein kann, dass du dort den Start für das Neue erleben wirst. Die Wüste ist immer noch da, aber es ist etwas zu dir gekommen, wo der Geist Gottes uns weiterführen wird. Und das ist das, was Gott dann uns sagt, gerade in diesen Zeiten. Das ist das, wo ich euch ermutige, es unbedingt festzuhalten. Schaut auf Gott. Lasst uns auf Gott schauen. Lasst uns die Umstände, das hört sich immer so einfach an, das ist nicht so einfach, aber wir sollten mehr und mehr geübt sein, in den Umständen nicht den Schuldigen zu suchen, nicht zurückzuschauen, sondern zu sagen, ich schaue auf dich, Gott, ich sehe dich, ich erhöre dich, ich sehe und erlebe, was du gerade tust. Und dann geht es ja noch weiter, dass er sagt, ermutigt einander, sagt es denen, dass es wichtig ist, auf Gott zu schauen, auf Gott hin sich auszurichten und alle Situationen, die da sind, in deinem und meinem Leben, da wirklich hinzuhalten. Wisst ihr, solche Zeiten haben oftmals so einen Geschmack von Tod. Und das fühlt sich überhaupt nicht schön an. Ja? Kriegt man eine schwere Diagnose. Wir wissen nicht, was eine Marianne heute hier bekommt für eine Diagnose. Aber das hat ganz schnell einen Geschmack des Todes. Aber zu wissen, dass in solchen Zeiten nicht nur mein Gott da ist, sondern mit mir spricht und sagt, ich werde dir wieder zurückgeben den Geschmack des Lebens und nicht des Todes. Denn das ist das, was Gott uns verheißen hat. Das hat er dem Volk Israel verheißen. Er hat ihn verheißen, das ist nicht der Zustand, den ihr leben sollt, sondern das ist der Zustand, in dem ich euch jetzt hineinführe, damit ihr Dinge ablegen könnt, um neu ausgerichtet zu sein auf das, was ich vorbereitet habe für euch. Das möchte ich so gerne, dass diese Gemeinde, auch wenn wir da sind, wo wir heute sind, dieses immer noch glaubt. Wenn du mich jetzt fragst, ja Jochen, wie wird das denn jetzt hier in 3 Monaten sein? Weißt du, was heute meine Antwort ist? Ich schaue nicht zurück. Ich sage, unser Gott ist da, oder? Lass uns gegenseitig damit ermutigen. Unser Herr führt uns gerade. Ja, das finde ich nicht so gut. Das kann schon sein. Versteht ihr das? Was bedeutet das, wenn mir einer sagt, Jochen, das finde ich aber nicht gut? Oder er würde sagen, ich bin jetzt in diesem Umstand und das sehe ich, aber lass uns gemeinsam auf Gott schauen, denn er wird uns führen. Ich möchte nicht müde werden, uns darin stark zu machen, auf ihn zu schauen und sagen, wir werden von Gott geführt. Das hat er uns verheißen. Und ich möchte, dass die Stimmen aufhören, die was anderes sagen oder die wieder zurückschauen oder die eine Prophezeiung haben, so mit denen unter solchen Umständen, vergiss es niemals. Darf ich das mal machen? Gabi, würdest du mal aufstehen? Weil Gabi, darf ich das? Ich nehme dich mal an der Hand, ne? Wenn Gott führt, ja, also Gabi muss jetzt geführt werden, die Gemeinde muss geführt werden von Gott, ja, hat Gabi ja eine Wahl. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier hingehen, merkt ihr was? Die will da bleiben, wo sie ist. könnte es mal anders machen. Wisst ihr, was Gott jetzt gerade erlebt? Die gehen mit. Ich kann sie weiterführen. Aber sobald sie in dieser Verharrung bleibt, die Gemeinde in dieser Zustand bleibt, ist es schwer, dass Gott führen kann. Danke. Aber lasst uns sagen, Gott führt. Wir werden von Gott geführt. Wir werden von Gott geführt. Und wenn er führt, wir haben das am Anfang als Bekenntnis gesagt, wo Gott ist, da ist es gut zu sein. Es gibt keinen besseren Ort. Von Gott geführt zu werden, ist gut. Mögen die Umstände komisch sein, schwierig sein, manche sogar dagegen und schimpfend. Ja. Keine Verklärung, sondern auf Gott ausgerichtet. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist entscheidend wichtig. Ich habe das mal gemacht, weil ich das letzte Mal, und damit möchte ich schließen, ja, das kann ich noch gut machen. Ich habe lange mit Gott darüber geredet, ob ich das soll. Ich hole jetzt mal was raus. Das ist, vielleicht habt ihr das auch, das ist sowas Ähnliches wie ein Gebetstagebuch. Gott sagt mir etwas und ich weiß sofort, es ist total wichtig, was er mir sagt. Gott spricht zu mir oft in Träumen, aber manchmal spüre ich auch, dass etwas weitergegeben worden ist von Menschen. Und so habe ich auch, haben Gabi und ich mal ein Wort von Gott. Wir haben sofort gewusst, es ist von Gott. Gott hat uns ein Wort gegeben. Gabi hat schon mal gesagt, darf ich das mal lesen? Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ich habe es dir nie gezeigt. Es ist im August 2014. Und im August 2014 hat Gott etwas mir, uns gesagt, was jetzt wirksam wird. Wie viele Jahre sind das? Danke. 9 Jahre. Folgendes, wir sitzen bei einem Frühstück, ein Mann steht auf und sagt, ihr beiden dort, ich habe ein Bild für euch. Ich sehe einen ganz starken Wind in eurem Leben. Und ich sehe euch auf einem Boot. Und ich sehe, wie der Heilige Geist gekommen ist auf euer Boot. Und er nimmt eure Segel runter. Hört sich nicht schön an, ne? Aber er sagt, er setzt neue, der Heilige Geist setzt neue Segeln. Und jetzt kommt doppelt so groß. Der Wind weht bereits, aber der Effekt wird durch Vergrößerung der Segels größer. Ich gebe hinein neue Entwicklungen und Konzepte. Ich urteile nichts, aber es sind neue Möglichkeiten, die auf euch zukommen. Neue Möglichkeiten, betrachtet neue Leiter, die kommen werden. Das ist eine neue Generation, nicht eure Generation, eine neue Generation von Leitern, ziemlich aggressiv, so dass ihr Wochen braucht, viele Fragen habt, kann ich denen die Leiterschaft geben? Leute mit neu hervorgebrachtem Verständnis, vergleichbar wie David mit Saul umgegangen ist, weil er war seinem immer treu und hingegeben, dem König. Er sagt, könnt ihr das verstehen? Vor 9 Jahren, ich gebe euch neue Leiter. Ich will euch multiplizieren. Ich habe sie aufgezogen und viele werden mit euch bleiben und ihr werdet euren Mantel ablegen und über sie legen. Vor 9 Jahren. Mich hat das anfänglich verunsichert. Aber ich wusste, dass Gott gesprochen hat und deswegen ist es hier gelandet. Und ich habe dann angefangen, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Es ist echt Hammer. Und ich gehe den Tag ins Bett und träume in der Nacht. Das ist so bildhaft vor mir. Ich mach's kurz. Ich sehe, wie Gott mir eine Mühle zeigt. Eine Wassermühle, kennt ihr das? Und ich sehe diese Wassermühle und sehe dieses große Wasserrad. Und ich sehe, wie dieses Wasserrad nach oben geht und dann wieder zurückschwenkt. Es kommt nicht über diesen Punkt hinweg. Und ich habe im Traum gefragt, wie ist das möglich? Und ich bekam die Aufforderung, geh in diese Mühle rein. Und ich ging im Traum und so in diese Mühle rein und sah diese ganzen vielen Räder, die ineinander liefen. Und dann sah ich dort eine Gestalt, die anfing, diese kleinen Räder zu manipulieren. Und ich war empört darüber, dass da jemand war, der da die Räder manipulierte, weil dadurch konnte ich erkennen, deswegen konnte das Rad nicht seinen Schwung entsprechend aufnehmen. Und ich hatte irgendwie den Impuls, darüber was zu sagen oder irgendetwas zu tun. Und dann hat Gott, und dann weiß ich, dass ich einen Impuls hatte und hat gesagt, diese Zahnräder müssen sehr wohl, sie müssen gepflegt und gewartet werden. Sie müssen beachtet werden. Sie müssen immer wieder gut kontrolliert werden. Und ich fordere dich jetzt auf, geh zu diesen Zahnrädern und kümmere du dich um diese Zahnräder. Und ich spürte, dass Gott sagt, für mich war das die Aufforderung, Gemeinschaft mit ihm zu haben und ins Gebet zu gehen. Und dann verstand ich, jetzt verstehe ich das immer mehr und immer deutlicher, dass Gott sagt, schau genau hin, ich habe mir das hier eingerahmt. Die Antwort war, schau genau hin, ich werde dich führen, was du tun sollst oder wie du tun sollst. Wisst ihr was, ich glaube, dass Gott das auch für dein Leben so vorgesehen hat. Nicht mit so einem Traum so, aber dass Gott uns hineinnimmt in solchen Zeiten, wo er sagt, ist das jetzt eine schöne Zeit? Ich meckere nicht darüber, sondern ich fange an, mit Gott darüber zu reden. Ich sondere mich ab, ich gehe hin, nimm mir Zeiten. Ja, nochmal, du musst nicht in ein Flugzeug steigen. Du kannst es auch woanders machen, du kannst es auch zu Hause machen. Wo immer du es, red mit Gott darüber, aber du wirst erfahren, dass Gott das tun wird. Und so möchte ich das auch, dass wir das wirklich sagen, dass wir das einander sagen. Lasst uns einander sagen, seid stark, fürchtet euch nicht, denn unser Gott ist doch da. Die Wüste kann ihn nicht zurückhalten und die Wüste kann auch uns nicht zurückhalten, sondern wir werden dort hineingehen. Wenn ich könnte, ich würde es noch genauer beschreiben, wie wichtig und wie elementar das für mich geworden ist. Aber merk, so kann ich das nicht. Ich überlasse es wirklich Gott, dass er das in dein Herz pflanzt, dass er mit dir darüber reden kann und du deine Erfahrungen machen kannst. Aber dass in der Gesamtheit wir als Gemeinde stark werden, das zu erleben und das zu tun, was Gott uns dann genau in diesen Zeiten sagt. Seid getrost, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott ist da. Amen. Er sagt immer wieder, komm zu mir. Wir wollen das Abendmahl machen. Ich will da nicht immer wieder von. Dieses Lied, was wir gleich singen werden, das heißt, dass man an seinen Tisch kommen soll. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Wir wollen das, möchte das wirklich unter dieser Predigt auch wirklich, oder möchte die Predigt damit hineinnehmen oder das, was Gott da gesagt hat. Dieses Lied handelt von einem wunderbaren Hirten, der mich führt. Und wir haben heute gehört, wohin wir manchmal geführt werden von diesem Gott. Und dass wir manches Mal das nicht so mögen, wo er uns hinführt. aber er ruft auf, komm. Komm. Das sagt er immer wieder, komm. Es ist so gut, diese Stimme zu hören. Ich wünsche mir so sehr, Gott, dass diese Gemeinde das hört. Ich wünsche, dass jeder von euch das hört, dass er zu dir persönlich sagt, komm, komm zu mir. Und du wirst mich sehen. Und du wirst meine Stimme hören. Und du wirst mir folgen. Aber komm. Ich gucke gerade mal hier in die Runde. Das geht. Und so machen wir das Abendmahl heute anders. Aber wollen wir, können wir das gemeinsam machen? Wir singen einmal gemeinsam dieses Lied. Und du wirst heute, werden wir das Abendmahl so feiern, dass du kommst an seinen Tisch. Wir fangen.